Guten Morgen und herzlich willkommen zum letzten Online-Gottesdienst in diesem Jahr. Ich bin Reinhard Meyer, Pfarrer der Evangelisch-Reformierten Kirche WB in Rankweil und die Predigt heute ist aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 2, 1 bis 9. Bevor ich den Gottesdienst eröffne, will ich noch bekannt geben, dass wir nächsten Sonntag wieder regulären Gottesdienst feiern, allerdings mit Beschränkung, das heißt Maskenpflicht und etwas Abstand zueinander. Aber das nur äußerlich, der Abstand innerlich zueinander, der ist gering. Ich eröffne den Gottesdienst jetzt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wie meist in unseren Gottesdiensten kommt jetzt die Gewissenserforschung und die Reinigung vor Gott. Denn Petrus schreibt im ersten Brief, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein mit eurem ganzen Leben. Und wir hören jetzt auf die 10 Gebote, die sagen uns, was Heiligkeit ist und was es nicht ist und wer da denn vor Gott erscheinen darf. Erstes Gebot ist eine Zusage, ist Evangelium und beginnt so. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich erlöst hat. Kurzfassung. Und jetzt kommt das Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es ist an für sich selbstverständlich, dass man dem Erlöser folgt und ihn auch ehrt und sich nicht andere Götter sucht, die einem helfen oder sich andere Götter macht. An für sich ist das selbstverständlich. Aber, der Mensch ist eigenwillig. Das zweite Gebot, du sollst dir kein Bild von mir machen und es verehren. Da kommt der Eigenwille und auch das Problem des Menschen denn doch zum Vorschein. Israel macht sich gleich ein goldenes Kalb. Tja, und so goldene Kälber, die haben wir auch. Wir hängen unser Herz und unser Leben an das, was uns was bringen soll. Und wir machen uns auch Bilder von Gott. Und das ist in der Kirchengeschichte sehr oft der Fall gewesen und ist auch heute immer noch so. Wir basteln unseren Gott zurecht. Und dann ehren wir ihn auch so, wie wir es für gut finden. Gott sagt nein, er macht sein Bild und er sagt auch, wie wir ihn ehren sollen. Drittes Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, also nicht fluchen, nicht schändlich reden, nicht Witze machen über ihn, sondern ihn ehren. Denn in seinem Namen ist auch sein Wesen da und ist er da. Und da sollen wir Ehrfurcht vor ihm haben. Wir sollen Gott fürchten, denn er ist uns übergestellt. Er ist höher und wir sollen keine Witze mit ihm machen und ihn nicht verfluchen. Viertes Gebot. Du sollst den Tag des Herrn heiligen. Der siebte Tag ist dein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. Da hat sich Gott erlaubt, einen Tag auszusondern. Und es ist ein guter Tag, es ist der siebte. Und an dem will er geehrt werden. Und an diesem Tag kommt er in die Gemeinschaft seiner Gläubigen. Er spricht zu ihnen durch sein Wort. Er korrigiert sie, er baut sie auf. Er hilft ihnen zurecht. Und das ist eben der siebte Tag. Und das ist eben der Gottesdienst, den er angeordnet hat. Und er tut da gut. Und wir sollen ihn da auch ehren im rechten Zuhören, dass sein Wort in unserem Herzen Frucht bringt und in unserem Leben natürlich. Fünftes Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit es dir gut geht, Israel im Land, uns im Leben. Denn dieses Gebot gilt immer noch und es hat ein Versprechen Gottes inklusive, damit es dir gut geht. Und er sorgt dafür. Wenn die Kinder die Eltern ehren, die für sie sorgen, ihnen das danken, wenn die erwachsenen Menschen es den Institutionen danken und sie ehren, die Gott ihnen vorgesetzt hat, zur Ordnung, zum Aufbau, zur Haltung des Lebens. Und gemeint sind da die Regierungen, die für Ordnung sorgen, damit das Leben möglich ist. Gemeint sind da zum Beispiel die Lehrer, die in den Schulen die Kinder unterrichten. Gemeint sind da natürlich auch die Kirchen, die Gottes Wort und damit ihn recht vertreten und lehren. Natürlich, es gibt auch andere. Aber Gott will, dass die Vorgesetzten, Eltern, Lehrer, Regierung, geehrt werden. Sechstes Gebot, du sollst nicht töten. Nein, dazu habe ich dich nicht erlöst. Ich habe dich nicht erlöst, damit du andere runtermachst, benachteiligst, unterdrückst. Das passt nicht zu mir. Das heißt, das passt nicht zu Gott und das passt auch nicht zu den Erlösten. Ich habe dich erlöst, um andere aufzubauen. Ich baue dich selbst auf und du bist auch erlöst, um eben andere zu fördern, um sie zu lieben, ihnen zu dienen, ihnen Gutes zu tun, nicht Schlechtes. Siebtes Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Die Ehe ist von Gott gestiftet und er selbst ist der Trauzeuge zwischen Mann und Frau. Und dieser Bund ist etwas Gutes und ja, die Menschen, die sind das Problem. Wenn der Bund gebrochen wird, dann liegt das meist an beiden. Und das Vertrauen geht verloren, die Kinder leiden darunter und es ist kein Zeugnis des Glaubens, wenn die Ehe gebrochen wird. Denn damit wird auch der Bund mit Gott gebrochen. Achtes Gebot ist einfach, du sollst nicht stehlen. Ja, ganz so einfach ist es denn doch nicht und es gibt denn doch die Versuchungen, das zu nehmen oder jenes, dem Staat die Steuern nicht zu bezahlen und ja, Gott auch nicht den ihm zustehenden Anteil an Geld zu geben. Das sind Versuchungen. Du sollst nicht stehlen. Denn Gott sagt, er versorgt dich und mich mit allem, was wir nötig haben. Er tut das durch die Arbeit, die er uns gibt, durch die Gesundheit, die wir haben. Oder dann, wenn wir das nicht haben, dann durch das, was wir einbezahlt haben oder andere einbezahlt haben. Er sorgt für seine Kinder. Neuntes Gebot ist, du sollst nicht lügen, kurz gesagt. Wörtlich heißt es, du sollst nichts Falsches über andere sagen. Und das passiert uns, dass wir einen Verdacht äußern, eine Meinung äußern über andere Menschen. Und die stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Und was sollen wir tun? Ja, wir sollen um Verzeihung bitten. Bei den Menschen, über die wir etwas gesagt haben, und natürlich auch bei Gott, denn wir haben etwas über sein Geschöpf gesagt, das nicht stimmt. Wir haben um doppelte Vergebung zu bitten. Ob uns der Mensch vergibt, das ist nicht unsere Sache. Das ist seine Sache. Aber wir sind dann vor Gott im Reinen. Und das ist wichtig. Denn es geht ja um die Erlösten. Das 10. Gebot ist das letzte. Du sollst nicht begehren. Egal was. Jedenfalls zu Unrecht begehren. Das ist gemeint. Begierden haben wir viele. Mängel haben wir ausreichend. Aber wir sollen unsere Mängel und unsere Begierden nicht einfach freien Lauf lassen. Nicht einfach Pläne schmieden, wie kommen wir an dies oder das, sondern wir sollen uns darum kümmern und uns sorgen, was Gottes Wille und was Gottes Tat in dieser Sache ist. Denn er sagt uns zu, dass wir unsere Mängel, unsere Begierden auf ihn richten sollen, und er versorgt uns mit allem Guten. Und noch mit mehr, mehr als wir brauchen. Der Jesus sagt, nach dem Vater unser, trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Er sorgt dafür. Und das ist nicht nur ein Wort von ihm, das ist dann auch die Tat. So, das sind die 10 Gebote und sie sagen, wer heilig ist, und wir entdecken, dass wir nicht heilig sind und deswegen auch keine Gemeinschaft mit Gott haben können. Sie immer wieder zu hören, ist lästig und heilsam. Heilsam in dem Sinn, dass sie uns unsere Sünde beinhart vor Augen stellen. Heilsam, aber noch mehr, indem sie uns zu Jesus Christus hintreiben, der sie alle gehalten hat und nicht nur für sich selbst gehalten hat, nicht nur für Gott gehalten hat, sondern auch für die Seinen, für seine Erlösten. Er tut gut. Das ist das, was Galater 3,24 sagt. Und ja, wie tut er uns gut? Indem er uns mitnimmt auf diesen Weg der 10 Gebote. So dass wir ja ihm folgen, sie halten, uns nicht von der Sünde versuchen lassen und sie brechen. Denn wenn wir das tun, dann brechen wir mit ihm und brechen aus dem Weg aus, den er mit uns geht durchs Leben. Was die Gebote noch tun und veranlassen, ist sehr, sehr wichtig. Sie führen uns in die Reinigung. Lasst uns jetzt die Sünden bekennen im Stillen. Und ich schließe die Stille ab mit meinem Gebet um Vergebung und der Bitte um Kraft. Wir werden still. Allmächtiger Gott, du hast uns deinen Sohn gegeben. Und damit alles gegeben, was wir für unser Leben brauchen. Du hast deine Liebe bewiesen, indem du ihn gesandt hast. Er hat alles sehr gut gemacht, was wir nicht schaffen. Er hat zudem sein Leben gegeben, ist ins Gericht gegangen bei dir und vor dir an unserer Stelle. Er hat bezahlt für uns, unsere Schulden bezahlt. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass du ihn auferweckt hast. Herr Jesus Christus, du bist lebendig, du bist der Herr im Himmel und auf der Erde. Und ich möchte dich bitten, dass du uns wegnimmst, was uns von dir trennt. Nimm die Sünde, nagel sie an dein Kreuz, reinige uns, bitt für uns beim Vater und gib uns Kraft und Geist und Willen, dir zu folgen, dir zur Ehre, uns zum Guten. Amen. Ich komme zur heutigen Predigt. Und bevor ich aus dem 2. Petrusbrief lese, die Schriftlesung, und sie ist aus der Bergpredigt, und es ist ein bekanntes Wort vom Herrn Jesus. Matthäus 7, 13 bis 15, da sagt der Herr: Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und es sind viele, die auf ihm hineingehen. Aber die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und es sind wenige, die ihn finden. Und nehmt euch in Acht vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Das als Schriftlesung und jetzt zur Predigt. Ich bitte Gott, dass er uns ein Herz gibt für sein Wort. Ja, tu's, lieber Vater. Gib uns ein Wort für unser Herz und öffne unser Herz für dein Wort. Amen. Die Predigt habe ich überschrieben mit Geborgen oder Verdorben. Und da steht das Gute am Anfang, aber im Wort des Herrn Jesus, das wir gehört haben, und im zweiten Brief des Apostels Petrus, Kapitel 2, da steht viel mehr von Verdorben als Geborgen. Falsches, das ins Verderben führt, macht sich hier recht breit, während der Weg der Wahrheit, der ins Leben führt, schmal ist. Der Apostel schreibt dreimal vom Verderben. Und es ist dasselbe Wort, das der Herr Jesus in der Bergpredigt Verdammnis nennt. Drei Punkte in der Predigt. Erstens verdorbene Lehrer und Lehren. Zweitens verdorbene Engel und Leute. Drittens geborgene Lehre und Leute. Erster Punkt. Verdorbene Lehrer und Lehren. Ich lese die Verse 1 bis 3 aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 2. Er schreibt: Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbliche Irrlehren heimlich verbreiten werden, und indem sie den Herrn verleugnen, der sie erkauft hat, und dabei ihren eigenen Untergang bald herbeiführen werden. Viele werden ihrem zügellosen Leben folgen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Aus Habsucht werden sie euch mit erfundenen Worten ausbeuten. Doch das von alters her für sie beschlossene Urteil bleibt nicht aus. Ihr Verderben schläft nicht. Es ist schon erschreckend, dass hier nicht offensichtlich die äußeren Feinde der Kirche gemeint sind, sondern die inneren. Die äußeren Feinde wären Religion und Ideologien, die gewaltsam gegen die Kirche von Jesus Christus vorgehen. Und laut dem neuesten Weltverfolgungsindex von 2020 sind islamische, kommunistisch-sozialistische und ein hinduistischer Staat die größten Verfolger weltweit. Allerdings sagte ein Russe, mit dem ich studiert habe, dass hier in Europa das vermeintliche Alles haben können gefährlicher sei als seine erlebte Verfolgung in Russland. Die Konsummöglichkeiten entfesseln die Gier und Christen wissen zwar, alles Gute kommt von oben, aber sie sind der Gefahr ausgesetzt, das zu vergessen bei den Riesenfreiheiten, die man hat und bei den großen Möglichkeiten. Da vergisst man leicht Gott und sein Wort. Der Herr Jesus und Petrus waren nun aber vor den inneren Feinden, vor Wölfen in Schafspelzen. Die geben sich christlich, ohne es zu sein, haben einen heiligen Anschein oder einen Heiligenschein, ohne Christus wirklich zu folgen. Die falschen Propheten unter dem Volk, von denen Petrus schreibt, meint hier allerdings das Volk Israel, das der Herr Jesus oder Gott aus Ägypten erlöst, den er die 10 Gebote und das Zelt der Versöhnung gegeben hat. Er hat sie teuer erkauft, das heißt das Passalam, das er auf den Herrn Jesus Christus hinweist, dass sie bei ihrer Erlösung aßen, das war das Loskaufopfer, das eben auf den Herrn Jesus Christus hinweist, genauso wie das Zelt der Begegnung, beziehungsweise die Stiftshütte, wo die Versöhnung möglich war. Alles weist auf den Herrn Jesus. Sie haben ihn verraten. Sie waren erlöst, um mit Gott eins zu sein und nicht mehr den Götzen zu dienen, wie sie das in Ägypten tun mussten, zwangsläufig, 7 Tage in der Woche. Na, jetzt ist Freiheit, Gott zu dienen. Aber was haben sie gemacht? Als sie Mose nicht mehr sahen, weil er auf den Berg gegangen ist, um die 10 Gebote zu holen, sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und sagten, das ist der Gott, der euch erlöst hat, dem folgt. 2. Mose 32, da steht, als das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, sammelten sie sich um Aaron und sagten ihm, mach uns Götter, die vor uns hergehen. Denn wir wissen nicht, was mit Mose geschehen ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Da machte der ein gegossenes Kalb, und sie sagten, das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. Und als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen, morgen ist das Fest des Herrn. Und da opferten sie Brandopfer, brachten Dankopfer dar und fielen in ihre Lustbarkeiten. Also Aaron hat notgedrungen ihr goldenes Kalb gemacht. Da hatten sie was zu sehen. Und Aaron wird von Mose bzw. von Gott dafür zurechtgestaucht. Und er kehrt um. Viele der Götzendiener nicht. Sie werden gerichtet. Es gab weitere Götzendiener wie Korach und seine Männer. Und sie ließen sich nicht bekehren, auch durch Gott nicht. Und der Abgrund hat sie verschlungen. Sie haben damals schon den Herrn und das Passalam, das heißt den Herrn Jesus, durch die sie aus der Sklaverei und dem Götzendienst erkauft oder erlöst waren, schlichtweg verleugnet. Sie waren nicht gottlos, sie waren götzendienerisch. Das Problem, das sich bei Petrus Worten auftun, oder die Probleme, die sich bei Petrus Worten auftun, ist an für sich, können vom Herrn Jesus Erlöste verdammt werden? Antwort: Nein, können sie nicht. Der Herr Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, das heißt eigentlich Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 5,24. Was Petrus hier schreibt, bezieht sich auf die Erlösung aus Ägypten und ihre Weigerung, Gott zu dienen, wie er das gesagt hat. Aber Petrus schreibt nicht nur von der damals frisch erlösten Kirche im Alten Testament, dass falsche Propheten und Lehrer auch in der neutestamentlichen Kirche auftreten. Das ist verwunderlich und auch nicht. Es gab und gibt zu allen Zeiten falsche 50er. Petrus nennt sie hier Pseudopropheten oder Pseudolehrer. Pseudo heißt so viel wie falsch, unecht, scheinbar. Es gibt eine Pseudowissenschaft, die eben nicht Wissenschaft ist, unecht ist. Es gibt Pseudomedizin, die ist nur scheinbar Medizin. Es gibt Pseudofreundschaften, die scheinen nur Freundschaft zu sein. Pseudo oder alternative Wahrheit ist schlicht falsch. Aber Pseudo sieht auf den ersten Blick scheinbar echt aus. Pseudopropheten und Pseudolehrer scheinen auf den ersten Blick heilig. In Gottes Augen und Wort sind sie aber scheinheilig und ziehen Verderben oder Verdammnis hinter sich her. Das gibt's halt auch noch, dieses Pseudo. Bitte nicht böse sein, aber Marien- und Heiligenverehrung scheint christlich zu sein. Maria war heilig, manche Heilige waren das auch. Aber ihre Verehrung, Anbetung und Anrufung ist es nicht. Maria und die Heiligen können nichts für ihre Anrufer tun. Sie würden sich im Grab umdrehen, wenn sie es könnten. Ihre Verehrung kam erst im Mittelalter auf und ist pseudochristlich und gleicht der Verehrung des goldenen Kalbes. Jetzt bitte wieder nicht böse sein. Jehovas Zeugen gelten eigentlich als die, die es genau mit der Bibel nehmen und eifrig missionieren und alle anderen kritisieren. Sie gehören aber auch zu den Pseudopropheten und Pseudolehrern, die Verdammnis nach sich ziehen. Warum? Weil sie den Herrn Jesus nicht als Mensch und nicht als Gott lehren, wie die Bibel das sagt, sondern als den Engel Michael, der, wie sie sagen, das Loskaufopfer getätigt hat. Aber ein Engel kann das Problem zwischen Gott und Mensch nicht lösen. Das kann nur der Menschensohn und Gottessohn. Jesus hat als Mensch so gelebt, wie und wozu Gott den Menschen geschaffen hat. Rein, stark, gerecht und in Gemeinschaft mit Gott. Wir können das nicht. Auch wenn wir es wollen, mangelt es uns an Reinheit, Kraft, Liebe. Tagtäglich mangelt es uns an der Herrlichkeit, die wir eigentlich haben sollten. Und der Herr Jesus Christus tauschte sein reines, Gott wohlgefälliges Leben gegen unser unreines, schuldbeladenes Leben ein. Und für diesen Tausch musste er die Herrlichkeit, Gott zu sein, aufgeben und Mensch werden wie wir, wie Philipper 2 sagt. Allerdings ohne Sünde. Ein Mensch ohne Sünde. Er musste die Gottesebenbildlichkeit in feindlicher Umgebung beibehalten. Und das hat er auch, obwohl er mehr versucht war, als wir alle. Nur durch die Kraft seiner Gottheit konnte er die Last des Zornes Gottes als Mensch ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erkaufen und wiedergeben, sagt der Heidelberger Katechismus in Frage 19, völlig zu Recht. Ein Engel ist kein Mensch und kann also keine Schulden von Menschen bezahlen. Wer glaubt, dass Jesus nur ein Mensch oder ein Engel war, behält seine Schuld und kommt als pseudochristlich in Gottes Gericht, egal wie sehr er sich anstrengt. Ich komme zum zweiten Punkt, verdorbene Engel und Leute, und ich lese die Verse 4 bis 8. Gott hat die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle verstoßen und übergeben, damit sie zum Gericht aufbewahrt werden. Er hat die alte Welt nicht verschont, sondern bewahrt Adam, den Prediger der Gerechtigkeit, mit sieben anderen, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Er hat die Städte Sodom und Gomorra zum Untergang verurteilt und zu Asche gemacht, damit den Gottlosen, die danach kommen würden, ein Beispiel gegeben ist. Er hat den gerechten Lot erlöst, der vom unzüchtigen Lebenswandel der gesetzlosen Leute geplagt wurde. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles sehen und hören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre gesetzlosen Taten. Ja, da blickt Petrus in die Vergangenheit, in die Bibel hinein, und Gott hat einiges getan. Das Erste, was er sieht, der Teufel und seine Dämonen, also der Teufel war zuvor ein Engelfürst, der gegen Gott rebelliert hat, und die Engel, die ihm folgten, wurden zu Dämonen, und ihr Schicksal ist an für sich schon besiegelt. Im Neuen Testament 2. Korinther 4,4 bezeichnet den Teufel als Gott dieser Welt, der mit angeblichen Lustgewinn und Glück auf unmoralische Wege führt. Er ist aber nur ein Pseudogott, und unmoralische Wege führen nicht ins Glück, sondern ins Pseudoglück. Die unmoralischen vor der Sintflut sowie die in Sodom und Gomorra wurden alle von Gott gerichtet. Noah hat Gnade gefunden vor Gott. Er war der Prediger der Gerechtigkeit und er wurde gerettet mit seiner Familie. Das heißt, Noah war schon ein Sünder. Und als Sünder war er mit seiner Familie auf die erstaunliche Gnade in Jesus Christus angewiesen. Er glaubte Gott, er glaubte an den kommenden Christus, tat, was er sagte und wurde mit seiner Familie gerettet. Lot wird auch als gerecht bezeichnet, der unter der Unmoral seiner Umgebung litt. Er war nicht gerecht. Aber er glaubte an den Gerechten, den Gott senden würde, und tat, was Gott sagte. So wurde er und seine Familie gerettet. Allerdings, das muss ich einfügen, dass seine Wahl, in Sodom zu wohnen, nicht gut war. Es hat seine Töchter moralisch völlig verdorben. Leben in Sodom und Gomorra war von der Landschaft und vom Luxus her paradiesisch, sagt uns Genesis 13,10. Die Moral dort aber war höllisch und hat ins Verderben geführt. Petrus nennt Noah und Lot, um Christen zu ermahnen, den reinen Weg der Wahrheit, das heißt den Herrn Jesus Christus, nicht zu verlassen. Und das ist nicht einfach, da die moralische Umgebung ansteckend ist. Und sie infiziert das Herz, und das Herz ist schon von Anfang an bei jedem Menschen betrügerisch und es wird noch mehr gereizt. Ich komme zum dritten Punkt und das ist jetzt der gute. Geborgene Leere, komisch, und geborgene Leute. Ich lese die Verse 9 bis 10. Der Herr weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erlösen, aber die Ungerechten für den Tag des Gerichts aufzubewahren, um sie zu strafen. Besonders aber die, die ihrer selbstsüchtigen Natur nachleben, in unreiner Leidenschaft. Sagt man nicht, Gott hasst die Sünde, liebt aber den Sünder? Ja, das sagt man. Aber das stimmt nicht ganz. Er richtet Sünde und wirft sie in die Hölle. Eigentlich liebt Gott nur seinen Sohn, der in allem Recht tat. Aber mit seinem Sohn liebt er auch die, für die der Sohn sein Leben eingetauscht hat. Er liebt auch die, für die er sein Leben eingetauscht hat. Und das ist ein rechtsgültiger Tausch. Sie sind in seinem Sohn geborgen. Und die in seinem Sohn geborgen sind, die bewahrt er auch und erlöst sie aus der Versuchung. Was der Apostel hier schreibt, das lehrt an für sich der Herr Jesus auch im Vater Unser. Das führe uns nicht in Versuchung, ist da etwas leicht missverständlich. Gott führt nicht in die Versuchung. Er erlöst aus der Versuchung. Diese Bitte heißt so viel wie, also führ uns nicht in Versuchung, heißt so viel wie, gib uns nicht in die Hand der Versuchung, rette uns aus ihr. Bewahr uns vor dem Bösen, bewahr uns vor dem Unmoralischen, denn es bringt uns vom reinen, einen schmalen Weg ab, der Herr Jesus Christus ist. Die Versuchung ist A, vom Teufel zum unmoralischen, falschen, bösen und ist B, von Gott zum Test, damit seine Kinder ihre Schwächen erkennen und der Schwäche aus dem Weg gehen, zurück auf den schmalen Weg der Wahrheit. Dazu hat ja der Herr Jesus sein Leben gegeben. Eingetauscht gegen unseres, damit wir allerdings auch seinen Fußstapfen folgen, in seinen Fußstapfen gehen und darin geborgen sind, wie Petrus im ersten Brief, Kapitel 2, 21 schreibt. Also nicht die große Freiheit, jetzt kannst du tun und lassen, was du willst. Nein, folge seinen Fußstapfen. Das Leben in Europa bietet einen breiten Weg an moralischen und religiösen Möglichkeiten. Also die Moral ist nicht unbedingt hoch. Religion ist stark da. Viele Möglichkeiten. Aber Gott bietet nur einen schmalen Weg, der nicht ins Gericht, nicht in die Verdammnis führt. Dieser Weg ist der Weg des Herrn Jesus und er ist selbst dieser Weg. Er bringt in unsere selbstsüchtige Natur mit unseren unreinen Leidenschaften mehr von seiner göttlichen Natur und seiner reinen Leidenschaft hinein. Mehr. Und das ist ein Prozess, in dem wir umgestaltet werden, mehr zu ihm hin. Die Versuchung unserer selbstsüchtigen Natur mit den unreinen Leidenschaften nachzugeben, die überkommt uns und überrennt uns manchmal. Ja, dann müssen wir um Vergebung, Reinigung und Kraft bitten und wieder zurück auf den moralisch reinen Weg mit ihm gehen. Seinen Fußstapfen folgen. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Was ich anfangs gesagt habe, dass Erkaufte oder Erlöste nicht verloren gehen, das stimmt. Er bewahrt die Gottesfürchtigen bis in den Himmel hinein. Und das tut er so. Gottes Wort, das Vaterunser und Petrus zeigen, Lehren, Schaffen, Gottesfurcht, Dankbarkeit und Heiligung. Pseudopropheten und Scheinlehrer haben nur den Schein von Heiligkeit und Schaffen, maximal Scheinheilige. Der Herr aber bewahrt die Seinen in seinem Wort, in seinem Weg und in seiner Wahrheit, so wahr er sie erlöst hat. Amen. Lass mich beten. Allmächtiger Gott, du hast dich offenbart durch dein Wort. Du bist klar und verständlich. Du hast nicht in irgendeiner fremden Sprache gesprochen und nicht so kompliziert, dass es niemand verstehen könnte. Es ist unsere Sünde, die dich nicht wahrhaben will, die dein Wort nicht wahrhaben will. Und du hast in deinem Wort bei all dem menschlichen Elend und den Verirrungen andauernd und immer klar auf deinen Sohn gezeigt. Und was er tut, nicht nur was er getan hat, sondern auch das, was er tut. Er bewahrt uns, er rechtfertigt uns, er bittet für uns, er tut alles das, was wir brauchen. Und er tut es auf sanfte Art. Durch das Wort leitet er uns, offenbart sich, sagt uns, was falsch ist, was gut ist. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, auch in diesen Zeiten der Corona, offenbar dich, leit uns auf ebenem, reinen Weg. Nimm weg die Sünde. Nimm weg, was unsere Seele beschwert und auch andere beschwert. Mach's gut. Bring uns auf den Weg mit dir. Und gib uns Willen und Kraft, das zu tun. Möchte ich bitten für die Menschen, die krank sind, die im Elend sind, die auf Hilfe angewiesen sind. Segne du sie und auch die, die in ihrer Umgebung sind. Und ich möchte dich bitten, dass diese Corona-Krise nicht ins Gericht führt, sondern zum Guten, zu dir. Gib deinen Segen. Amen. Bis zum nächsten Sonntag, leibhaftig, wie gesagt, mit Maske und etwas Abstand. Der Herr bewahre euch. Ich spreche den Segen aus. 2. Korinther 13, 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen.